Herzlich willkommen bei 1000 Sasser, dem Coaching-Podcast für Generalisten mit Impulsen für ein erfülltes Leben und Wirken. Heute habe ich Annik Rau im Interview. Annik hat sich als 1000 Sasser auf zwei Business-Bereiche fokussiert, zwischen denen sie nach Bedarf hin und her pendelt. Und das ziemlich erfolgreich. Immer wieder überprüft sie für sich, bin ich auf dem richtigen Weg? Und gewinnt so größtmögliche Sicherheit. In dieser Folge erfährst du, was dir hilft, deinen Fokus zu finden und dich mit deinen vielen Ideen und Aufgaben nicht zu verzetteln. Und wie du als Selbstständige oder Selbstständiger erfolgreich KundInnen gewinnst und Umsätze generierst. Außerdem bekommst du von uns viele Tipps für eine hilfreiche 1000-Sasser-Morgen-Routine und Abendroutine und wie du dich überlistest, sie auch wirklich regelmäßig umzusetzen. Und eine wirksame Methode, um dich bei schwierigen Entscheidungen gut zu entscheiden. Viel Spaß beim Hören und viel Erfolg beim Umsetzen. Ja, Annik, schön, dass du heute mein Podcast bist. Herzlich willkommen. Ich mache hier einen 1000-Sasser-Podcast, ein Podcast für vielbegabte Talente, für Generalisten, die multitalentiert sind. Und da hast du dich direkt angesprochen gefühlt, als ich dir das geschildert habe. Magst du uns erzählen, warum?
Ja, weil, Auslöser ist ein Pferdecoaching. Ich habe mal um ein bestimmtes Führungskräftethema aufzulösen, habe ich so ein einzelnes Pferdecoaching gebucht. Und wer das nicht kennt, das ist eben so, dass man dann sich ein Pferd aussucht und mit dem dann sozusagen auf der Wiese steht und erzählt parallel einem Coach, wie es einem geht. Und das Pferd nimmt quasi die Stimmung auf, das spürt das und verhält sich dann teilweise total komisch. Und anhand dessen Reaktionen kriegt man also wahnsinnig viel über sich selber raus. So, also das kann ich erstmal jedem empfehlen. Und bei mir war das so, ich sollte mir ein Pferd aussuchen. Und dadurch, dass ich ein schneller Entscheider bin, da war so eine kleine Koppel und da waren ganz viele Pferde. Und ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, das Pferd. Also ich habe mich sofort entschieden. Und dieses Pferd stand auch direkt vor mir. So, und dann hat mich die Coachingfrau irgendetwas gefragt und ich gucke wieder hin. Da stand dann gar nicht mehr das Pferd, sondern da stand plötzlich ein anderes da. Mhm. Und dann hat sie gesagt, naja, das wäre doch auch gut. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, dann nehmen wir das. Also das sieht doch auch schön aus. Mhm. Also ich meine, ich bin flexibel, ja. Und dann hat sie mich noch was gefragt. Und plötzlich stand wieder ein anderes Pferd. Also die haben wirklich so Ringelreihe gespielt. Mhm. Die kamen dann immer so einzeln und haben sich direkt vor mich gestellt. Und mein ursprünglich ausgewähltes Pferd rutschte irgendwann auf Rang 4. Und dazwischen standen fein säuberlich aufsortiert drei andere Pferde. Und dann sagte mir die Coachingfrau, an was erinnert dich das? Und dann sage ich, na, so geht's mir jeden Tag. dass ich mir ein Ziel vornehme und plötzlich sind da so viele andere schöne Dinge und es sind eben auch lauter schöne Pferdchen. Jedes für sich hat was und ist attraktiv und ich würde sie am liebsten alle nehmen. Und dadurch laufe ich Gefahr, mein ursprüngliches Ziel aus den Augen zu verlieren.
Alles ist attraktiv und ich würde gerne sie alle nehmen, ja.
Ja.
Und bezogen auf dein alltägliches Leben, wo es jetzt nicht um Pferde geht, was sind das so für Sachen, die du alle attraktiv findest und gerne alle machen würdest?
Also ich merke das bei meinem Beruflichen, dass ich auch heute noch zweigleisig fahre. Das heißt, ich bin Expertin sowohl für Gastronomie als auch für Ferienwohnungen. Mhm. Und das ist erstmal nach außen hin etwas, wo die Leute echt sagen, wie hängt das zusammen? Ich kenne den inneren Zusammenhang, aber für Leute von außen ist das natürlich echt schwer. Und ja, ansonsten, ich koche gern, ich mache gern Yoga. Ich habe jetzt nicht 1000 Hobbys, weil mein Beruf wirklich Berufung ist und ich mache das wahnsinnig gerne. Aber auch sonst, ich kann gut malen, ich tue mich leicht mit Sprachen und Dialekten und solche Dinge.
Jetzt heißt es ja oft, dass vielbegabte drei Lebensläufe in ihren eigenen inkludieren. Ja, dass der Lebenslauf eines Vielbegabten eigentlich so aussieht, als wären es drei verschiedene Personen. Ist das bei dir auch so?
Ja, also das Lustige ist ja immer, wenn ich jetzt Freunde treffe, dann und ich habe die irgendwie ein Jahr nicht gesehen, dann verlaufen die Gespräche häufig so, dass ich sie so frage, so, ja, wie geht's dir? Und dann sagen die, ja, alles wie immer, alles gut, bin immer noch da und da. Und dann fragen die ja, was machst du so? Und dann muss ich erstmal rekapitulieren, was sich alles verändert hat im letzten Jahr. Mhm. Und auch meine Mitarbeiter, einer war mal 2 Wochen lang im Urlaub und hat dann, ist er direkt reingekommen und hat gesagt, was hat sich verändert? Schon so als Vorannahme. Mhm. Nicht im Sinne von, dass alles ständig über den Haufen geworfen wird, sondern sowohl meine Persönlichkeit als auch meine Betriebe befinden sich in einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung.
Mhm. Ja. Und ist es für dich angenehm?
Ja, sehr.
Ja. Und für die anderen um dich herum?
Also, das ist interessant, dass du das fragst. Also, das ist wirklich eine Frage von Umfeld. Ich bin ja sehr aktiv als Netzwerkerin und meine erste Netzwerkgruppe, also ich bin beim BNI, falls das Zuhören was sagt.
Das ist ein Business Network, ja?
Ja, genau. Das ist ein Unternehmernetzwerk und man trifft sich dort jede Woche. Mhm. Das ist weltweit organisiert, aber es gibt eben immer, man ist immer organisiert in kleinen lokalen Gruppen. Und die erste Gruppe, wo ich war, war sehr beständig, traditionsorientiert und die hatten auch so ein bisschen was von kumpelhaft, eng verschnürt. Ja, das läuft ja, darin fühlen sich dann solche Menschen, die sowas mögen, die fühlen sich darin total wohl. Und ich bin aber jemand, wenn jemand sagt, Mensch, wir wollen hier was verbessern, wir wollen mehr Besucher oder irgendwas, dann nehme ich das wörtlich. Und dann fange ich halt wirklich an zu überlegen, was könnte man denn verändern? Und ich musste dann feststellen, dass viele Menschen zwar das gesagt haben, dass sie etwas verändern wollen, aber sie waren nicht unbedingt bereit, den Weg auch zu gehen. Mhm. Und da bin ich dann vollkommen auf die Nase gefallen. Zitat, einer der Mitglieder dort hat gesagt, ja, wenn alle schwarz getragen hatten, dann hattest du pink an. Oder jemand anders hat mal gesagt, du warst der Schmetterling unter lauter Nilpferden. Mhm. Damit will ich jetzt nicht, das soll keine Bewertung sein, ja. Nilpferde sind tolle Tiere, Schmetterlinge sind tolle Tiere. Aber eben, es fällt schon auf. Also das heißt, ich war da in der falschen Gruppe und bin da total eingegangen, war da auch überhaupt nicht erfolgreich. Und die Lösung kam erst, als ich aufgehört habe, andere bewegen zu wollen, sondern als ich mich bewegt habe. Das heißt, ich bin aus der Gruppe rausgegangen, habe meine eigene Gruppe gegründet und Wunder was, das hätte ich damals auch nicht gedacht, dass der Unterschied so krass ist. Ich habe dabei unbewusst genau die Persönlichkeiten angezogen, die gerne diese Weiterentwicklung mögen. Und das hat dazu geführt, dass die ganze Gruppe teilweise sich so stark nach vorne entwickelt, dass ich selber gar nicht mehr, also da kann ich nur noch so mitlaufen. Ich bin da nicht mehr die treibende Kraft. Mhm. Und das finde ich super.
Das nimmt ein bisschen auch die Anspannung und den Druck raus, die Anstrengung. Ja.
Also da bin ich dann wirklich angekommen. Das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis.
Das heißt, die Schmetterlinge finden sich zusammen und können am besten, wenn sie untereinander bleiben, ich sag mal ein bisschen provokativ.
Natürlich, also ich würde es mal unterschiedlich bewerten. Also ich finde zum Beispiel in einem betrieblichen Kontext, als ich jetzt noch wirklich einen Betrieb hatte, mittlerweile bin ich ja nur noch beratend tätig, da hatten wir zum Beispiel so ein Orga-Team von 3 Leuten und alle 3 sehr, sehr unterschiedlich. Und das hat sich absolut bewährt. Also nur Leute, die ständig irgendwas verbessern wollen, das wird echt mega anstrengend. Also man braucht auch immer diese Erdung. Das habe ich bei mir, also jetzt, ich arbeite jetzt nur noch mit meinem Mann fest zusammen. Er ist Jurist und er ist wirklich so der Prüfende, der Ruhige, der Beständige. Und ich bin wie so der Schmetterling, der dann so rumflattert. Aber dadurch geht's nach vorne und gleichzeitig sorgt er für die Substanz.
Das heißt, du hast gesagt, du bist von der Gruppe der Nilpferde in die Gruppe der Schmetterlinge gegangen, sag ich mal. Oder du als Schmetterling hast dir eine neue aufgebaut und viele andere angezogen. Und jetzt sagst du aber auch, gleichzeitig sind die, in Anführungszeichen, Nilpferde auch wichtig. Und vielleicht kann man doch am besten zusammenarbeiten, wenn man gemischt ist.
Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, dass ich in solchen Gruppen dann auch das natürlich dann auch entsprechend bildet. Das heißt, weißt du, der Hauptpunkt war jetzt, so, dass wir tatsächlich ein anderes Medium gewählt haben. Das heißt, die Gruppe, aus der ich kam, die sind wirklich eine Truppe, die sich vor Ort treffen will. Und zwar nur. Und ich habe eine Gruppe gewählt, also gebildet, die sich nur online trifft. Ja? Mhm. Und das ist erstmal, das ist ein komplett anderes Medium. Also wenn wir jetzt in diesem Tierbild bleiben wollen, wie gesagt, das ist keine Wertung, sondern vielleicht ist ein ganz passender Vergleich. Die Nilpferde leben im Wasser, die Schmetterlinge in der Luft. Also es ist einfach, es ist ein anderes Medium. Ja, aber auch dort gibt es dann Leute, die eben beständiger sind und so weiter.
Ja, das heißt, man muss sich als talentierter Tausendsasser oder Generalist oder wie auch immer man sich beschreiben mag, einfach auch sein Medium richtig auswählen. Das Umfeld, aber auch das Medium, in dem man fliegt sozusagen, oder?
Ja, und auch sich, also immer wieder selbst monitoren. Also das bedeutet, ich habe angefangen, mich ganz stark selbst zu reflektieren, also einfach um zu merken, okay, was mache ich denn da und bringt das was? Also weil ich habe gerade als die Corona-Krise begann, da war auf einmal mein damaliger Betrieb, unser damaliger Betrieb war zwangsgeschlossen. Und dann habe ich irgendwie versucht, zu netzwerken, habe auch gleich eine riesige Sichtbarkeit bekommen auf Facebook, habe eine Selbsthilfegruppe für Gastronomen gebildet und so weiter und so fort. Aber konkret gebracht hat es mir nichts, sondern ich bin irgendwie so eben durch die Gegend geflattert, ohne konkretes Ergebnis habe, aber wie gesagt, viel, viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, jeder kannte mich, Zeitungsartikel, und ich habe mich riesig gefreut. Da ist ja auch eine Menge Ego dabei. Parallel dazu hatte ich eine Unternehmerkollegin, die hatte das gleiche Problem. Die hatte die ist Ernährungscoach, und die hat halt ihr Büro, einen Tag vor dem Lockdown hatte sie ihre Praxis oder ihre Übungsräume gerade frisch eingerichtet, voll investiert, und dann waren die zu. So, also die hatte genau das gleiche Thema, noch viel krasser. Die hatte sich hingesetzt und hat jeden Tag konsequent an ihrem Ziel gearbeitet. Das heißt, die hat auch Social Media gemacht, aber eben gezielt. Also die hatte dann wirklich jemand, der sie bei Social Media voranbringt, die hat sich beraten lassen, und die ist diesen Weg quasi straight gegangen. Und nach dem ersten Lockdown habe ich gedacht, na, wollen wir mal wieder miteinander, wollen wir mal essen gehen? Und sie so, du, ich habe keine Zeit, ich bin ausgebucht. Mhm. Ja, und ich hatte weiterhin so gut wie keine Kunden, habe zwar in der Zeit, wie gesagt, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gehabt, aber null Ergebnis. Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, dass ich gesagt habe, okay, bei allem rührig sein und aktiv sein, es darf ja auch was bringen. Wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? Ja.
Und wie hast du es auf die Reihe gekriegt? Was würdest du den Generalisten da draußen raten?
Also ich kann mal ganz konkret sagen, was für mich funktioniert hat. Also erst einmal, ich habe eine Fortbildung gemacht im Bereich NLP. Also ich bin mittlerweile NLP-Master. Und da lernt man sehr viel darüber, eigene Motivationsstrategien zu verstehen und erkennen und zu hinterfragen.
Das neurolinguistische Programmieren, ne? NLP.
Ja, ja. Neurolinguistisches Programmieren. Da empfehle ich sehr den Trainer Marc Plätzer, weil das ein sehr liebevoller und sehr lustiger Trainer ist. Dann empfehle ich das Buch Atomic Habits. Also das heißt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch, die 1%-Methode heißt es auf Deutsch. In diesem Buch habe ich ganz, ganz viel erkannt, was ich im Master gelernt habe und was ich auch wirklich jeden Tag anwende. Das bedeutet, wenn jetzt so mein täglicher Ablauf ist, erstmal jeden Abend habe ich so ein Buch, da schreibe ich rein, wofür ich dankbar bin. Ich schreibe rein, mein Wochenziel schreibe ich jeden Abend wieder auf, was mein Ziel für die Woche ist. Dann schreibe ich rein, was meine Highlights waren für den Tag. Ich schreibe Affirmationen rein, aber so formuliert, dass ich sage, ich bin, weil, oder ich kann, weil. Nicht einfach nur, ich bin erfolgreich oder ich bin ganz ruhig, weil das glaube ich mir ja selber nicht. Mhm. Ja, sondern eben immer so zum Beispiel, ich bin zielgerichtet, weil ich mir einen Coach genommen habe. Oder Also, dass ich mir das selber begründe. Mhm. Dann mache ich noch, dass ich mir selber einen Gruß aus der Zukunft schicke. Das heißt, von der Annik, die da ist, wo ich hin will. Und das ist immer mega witzig, was dann kommt.
Zum Beispiel?
Ja, die sagt zum Beispiel, also irgendwie, gestern kam einfach nur die Frage, was tust du für deine Freunde? Mhm. Ja, und das schreibe ich mir dann so auf. Und dann als nächstes habe ich dann einer Freundin zum Geburtstag gratuliert, das hatte ich nämlich vergessen.
Naja.
Und dann schreibe ich eben drauf, was möchte ich am nächsten Tag erleben? Und das dauert 5 Minuten, das mache ich jeden Abend. Und dann, dann mache ich noch wirklich 3 bis 5 Minuten Gymnastik. Und vor dem Einschlafen tue ich so, als würde ich meditieren. Mhm. Ja? Also das heißt, ich wurde schon mal ausgelacht wegen meiner Mini-Aktionen. Aber da sage ich auch ganz locker, Leute, ich mach's. Ja, also ich kenne x Leute, die sagen, ah, ich würde mal gerne und eigentlich müsste ich's. Mhm. Ich mache ganz, ganz klitzekleine Sachen jeden Tag, aber ich mache sie halt konsequent. Und warum das für mich funktioniert ist, weil ich sie in einer Kette verbunden habe. Das bedeutet eben, wenn ich Zähne geputzt habe, dabei höre ich dann schon einen Podcast, damit es nicht so langweilig ist. Und während er noch so weiterläuft, mache ich Gymnastik. Und ich beginne immer mit einer Übung, die mir total gut tut. Also die mir einfach Spaß macht. Und ich sehe dabei nie das komplette, boah, jetzt muss ich dann dieses anstrengende Zeug machen, sondern ich rutsche so rein in die Übungen.
Ja.
Und genauso morgens ist es so, ich trickse mich da echt aus. Es ist sehr gut beschrieben in diesem Atomic Habits. Nämlich, wenn ich morgens aufstehe, ziehe ich immer als erstes meine Joggingklamotten an. Aber ich gehe dann nicht gleich joggen, sondern ich mache mir erstmal so einen richtig schönen Milchkaffee. Und den trinke ich dann total in Ruhe. Danach stelle ich vollkommen erstaunt fest, dass ich ja Joggingklamotten anhab. So, jetzt habe ich ein Problem. Weil als nächstes stünde ja jetzt an, dass ich duschen gehe. Wenn ich jetzt duschen gehe, dann kann ich weder joggen gehen danach. Und außerdem ist es blöd, weil ich habe ja die Joggingklamotten angezogen, sie dann wieder auszuziehen. Dann habe ich was Sinnloses gemacht. Also gehe ich joggen. Ja, also der Grund, warum ich joggen gehe, ist echt, dass ich jeden Morgen erstaunt feststelle, dass ich Joggingklamotten anhab.
Mhm.
Und am Anfang habe ich sogar meine Joggingschuhe schon geöffnet hingestellt. Und ich jogge wirklich nur 10 bis 15 Minuten, manchmal 20, ganz selten, aber eben jeden Tag. Und das ist eben auch die Erkenntnis aus dem NLP Master. Gerade am Anfang nach 10 Minuten konsequent aufhören, damit man immer in diesem Spaßfaktor bleibt, weil wir uns ständig selber überfordern.
Ja.
So.
Ja,
Durchsage beendet.
Ja, und uns dann eben auch überlisten müssen, um sowas dann auch anzugehen, indem man kleine Schritte geht und so.
Die Ziele sind viel zu groß. Also bei den meisten Menschen, wenn die ihre Ziele formulieren, boah, wer soll denn das schaffen?
Ja, ja. Jetzt sagst du, du überforderst dich auch mal ab und an. Das kennt man ja als Generalist auch, wenn es so viele spannende Dinge gibt und so viele Dinge, die ich gerne mache, dass ich mich dann doch am Ende auch mal überfordere, ne?
Ja, das war so. Mhm. Und dann habe ich mir halt eben ganz gezielt einen Sparring-Partner gesucht, also einen Coach, wo ich dann eben gesagt habe, was ich erreichen will. Und eben gesagt habe, okay, deine Aufgabe ist, mich auf Spur zu halten dabei und eben auch Dinge rauszufinden. Das heißt, es war für mich, am Anfang war ich sogar dreigleisig unterwegs, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese Gastro-Schiene, dann die Ferienwohnungsschiene, aber ich habe ja früher die Gehälter offengelegt, ich will unbedingt darüber sprechen, ich will da Speaker werden auf die Bühne, das macht mir total Spaß, auf der Bühne zu stehen und deswegen will ich diese Schiene jetzt auch noch aufmachen. Und durch die wöchentliche Arbeit mit dem Coach kam ich dann dahin, dass ich gesagt habe, nee, ich will wirklich diese Sachen fertig machen. Und das hat mein Verhalten gerade jetzt in den letzten Monaten riesig verändert, dass ich nämlich jetzt auf einmal Dinge absage, die mich vorher total getriggert hätten. Also wenn dann irgendjemand kommt und sagt, Mensch, möchtest du da einen Vortrag halten? Ich hätte früher immer gesagt, ja, sofort, mache ich.
Ja.
Aber jetzt ist sofort, was mir einfällt, ist, was ist dein Ziel? Bringt dich diese Aktion deinem Ziel näher? Mhm. Und wenn dann die Antwort ist nein, dann kann es noch so attraktiv sein, dann mache ich es nicht mehr. Mhm. Und das ist neu und das kam eben durch diese ganze Beschäftigung, durch dieses Ziele aufschreiben, durch diese Reflexion mit dem Coach und auch durch diese Online-Fortbildung, die wir ja gerade beide durchlaufen, wodurch wir uns kennengelernt haben, zum Thema Online-Kurse. Dadurch habe ich einfach auch gemerkt, okay, wie viel Arbeit dahinter ist. Mhm. Das heißt, früher habe ich halt, entschuldige, ich rede ohne Punkt und Komma, ja. früher, weißt du, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ja, ich schreibe gerne Blogs oder ich mache gerne Podcasts und so. Habe das dann immer versucht, parallel zu machen. Und das ging halt anfangs gut, aber ich bin nie so richtig fertig geworden. Und dann durch diesen Kurs bei Sandra Holze jetzt habe ich gemerkt, okay, wie viel Arbeit dahinter steckt. Habe dadurch dann konkrete Methoden gelernt, wie man jetzt einen Blog schreibt, wie man thematisch so einen Podcast überhaupt erstmal vorstrukturieren kann. Und seitdem kann ich das sozusagen besser einschätzen, wie viel Arbeit es wirklich ist. Mhm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich wirklich jetzt aktuell arbeite ich konsequent an dem Thema Videos und Podcasts. Und da, bis ich damit nicht fertig bin, fasse ich kein neues Thema auf diesem Weg an. Ansonsten hätte ich immer, sobald der erste Kunde sozusagen oder Kooperationspartner über den Weg läuft, hätte ich dann gesagt, oh, das und so weiter.
Das heißt, du hast dir also einen Sparringspartner gesucht oder auch irgendwelche Kurse, irgendwas, was dir hilft, dich zu strukturieren, den Arbeitsberg abzuschätzen und zielgerichtet zu arbeiten.
Auf jeden Fall.
Und jetzt mal wieder provokativ gefragt, ist es nicht auch ein bisschen traurig, wenn du dann die ganzen attraktiven Dinge auch absagen musst, weil sie eben nicht zu deinem aktuellen Ziel passen?
Nee, total beruhigend. Mhm. Total beruhigend. Also ich empfinde das als innere Befreiung, weil das vorher auch immer so ein bisschen was von Getriebensein zu tun hatte. Vielleicht ist es auch jetzt parallel, dass ich halt jetzt dieses Jahr dann auch wirklich sehr viele Erfolge verzeichnen konnte. Dadurch habe ich ein bisschen mehr diese Sicherheit bekommen, dass der Weg richtig ist. Und es ist natürlich schwierig, wenn gerade der eigene Betrieb von außen zwangsweise platt gemacht wird und man steht vor dem Nichts. Da ist es schon, glaube ich, am Anfang einfach schwierig, da den Weg zu finden. Also deswegen, das war wirklich bei mir so ein Prozess von insgesamt 2 Jahren.
Und jetzt, wo du Erfolge verzeichnen kannst oder wo du sagst, es läuft, jetzt kannst du auch beruhigt sagen, okay, manche Dinge mache ich einfach nicht, weil sie nicht einzahlen auf mein Ziel. Ne?
Genau, und dabei ist eben jetzt auch nicht, dass man so versteht, so nach dem Motto, okay, das wird erst so sein, wenn ich erfolgreich bin. Das Ganze lief immer so parallel nebeneinander. Ich sag auch, so laufen wir ja auch. Es ist ja so, wir machen es ja nicht so, dass wir sagen, rechter Fuß, stopp, linker Fuß, stopp, sondern es sind immer 2 gegenläufige Bewegungen und so arbeite ich die ganze Zeit. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, ich mache das eine fertig, trotzdem hole ich immer schon für den zweiten Schritt aus, aber es ist jetzt eine wesentlich stärkere Priorisierung dabei, dass ich nicht anfange, Schritt 10 vor Schritt 3 zu machen.
Mhm. Und auch nicht noch mit den Händen zu gehen, zusätzlich zu den Beinen.
Ja.
Oder in andere Richtungen zu gehen.
Genau. Also es fühlt sich wirklich viel, viel besser an. Mhm.
Und das ist auch das, was dann dein Business vorangebracht hat, weil du vorhin sagtest, du warst so ziellos unterwegs und
Genau. Also das ist ja, dadurch, dass ich ja sehr stark beim Thema Netzwerken unterwegs bin, ich glaube, ich bin dadurch erkennbarer geworden für meine Kunden und für meine Empfehlungspartner. Was bedeutet das konkret? Dass, wenn ich nicht in 100 Richtungen gleichzeitig gehe, sondern in eine, das ist für andere Menschen unglaublich angenehm. Ja. Und auch leichter, ich meine, wenn du überlegst, okay, an wen, also wenn ich jetzt sage, Sarah, okay, was weiß ich über dich, an wen soll ich dich weiterempfehlen, wenn du mir da jetzt den großen Bauchladen aufmachst und sagst eben, okay, ich habe das studiert und ich kann eigentlich das und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du 1000 Sachen kannst, Aber du sprichst jetzt mit mir in diesem Podcast nur über das Thema Scanner-Persönlichkeiten. Dann weiß ich jetzt also ganz genau, wann immer ich eine Scanner-Persönlichkeit kennenlerne, die wahrscheinlich noch gar nicht weiß, dass sie so heißt, dann schicke ich sie zu dir. Und das ist sehr wahrscheinlich von deinem gesamten Können nur ein mini kleiner Teil. Und ich kenne auch eine Scanner-Persönlichkeit, die extrem erfolgreich ist in dem, was sie tut. Und die hat mir auch mal als Tipp gegeben, du musst dich entscheiden. Also es ist ganz sicher, dass du ganz, ganz viele Sachen kannst, aber du wirst erst richtig erfolgreich, wenn du gezielt dich auf eine Sache konzentrierst.
Und wenn es nur in der Kommunikation ist, das habe ich auch mal gelernt, also dass es wichtig ist, dass man in der Kommunikation nach außen sich auf eine Sache spezialisiert und fokussiert und dass man dann noch tausend andere Sachen machen kann, die man nur nicht erzählt, das bleibt einem ja unbenommen.
Richtig, und ich habe das eben bei mir so gelöst, dass ich zum Beispiel bei den Webseiten, das kam eben dann durch die Zusammenarbeit mit meinem Coach, ich hatte halt vorher eine Webseite, die hieß annegrau.de. Okay, die gibt's auch immer noch, ich gebe es zu. Und dann ist dann diese Zweiteilung, bist du Gastronom oder bist du Ferienimmobilienbesitzer? Und dann können die Leute runtergehen und dann sehen sie halt einmal die Info für die eine Zielgruppe und für die andere. Mhm. Aber diese Gesamtwebseite sehen die Leute in den wenigsten Fällen, sondern wenn ich einen Podcast mache zum Thema Ferienimmobilien, dann gebe ich dort als Webseite nur Fevo Angels an und die Leute kommen nur auf die Unterseite, die wie eine Landingpage aufgebaut ist. Und bei Gastro Angels ist es ganz, ganz genauso. Und die Leute kriegen quasi überhaupt nicht mit, dass die Frau noch was anderes macht.
Ja.
Diese, auch beim BNI-Netzwerk habe ich am Anfang so ein bisschen rumgeeiert und habe gesagt, so, ich mache ganz viel. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, das ist schwierig für die Leute zu verstehen, merke ich daran, dass ich zu wenig weiterempfohlen werde. Dann habe ich mich auf diese wirklich, das ist für mich eine Nische Ferienimmobilien, ja, das ist von dem, was ich kann, fordert das vielleicht 10%.
Immerhin.
Ja, und seitdem knallt es bei mir. Und das Witzige ist, plötzlich fangen die Leute an, mich auch für meine anderen Sachen weiter zu empfehlen. Das heißt, ich habe jetzt ein sehr, sehr großes Hotelprojekt bekommen, obwohl ich bei BNI nie über Hotel oder Gastronomie gesprochen habe.
Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie man im Business-Kontext seine Vielbegabung fokussieren kann, um dann eben auch erfolgreich zu kommunizieren und zu arbeiten, Kunden zu bekommen. Wie ist es denn im privaten Bereich? Wie würdest du denn da sagen, gehst du mit deiner Vielbegabung um, auch im Sinne von oder im Hinblick auf andere Personen, die man vielleicht auch überfordert?
Ja, also unsere Kinder haben mal beim Frühstückstisch gesagt, so, ja, auf welchen Sinn der eure fünf Sinne würdet ihr denn verzichten? Diese typischen Kinderfragen, wenn ihr auf einen verzichten müsstet. Und mein Mann hat so ganz trocken sofort geantwortet, Gehör. Das sagt schon alles. Also ich habe meinen Mann, glaube ich, ganz oft überfordert, weil ich halt jeden Tag zu jeder Mahlzeit kam ich an und sprudel und ich habe jetzt den kennengelernt und das und dies. Und jetzt mittlerweile zum Beispiel frage ich ihn immer, dass ich sage, ich möchte dir gerne was erzählen, was mich heute bewegt hat. Hast du gerade ein Ohr dafür? Und ich glaube, das hat sich sehr bewährt, weil manchmal sagt er dann einfach, du, nee, ist gerade doof. Und dann respektiere ich das. Und wenn er sagt, ja, ist okay, dann ist er auch wirklich bei mir.
Mhm.
Ja.
Haderst du manchmal mit deinem vielbegabten Dasein, mit deinen tausend Talenten?
Nö. Also mittlerweile nicht mehr.
Mhm.
Nö. Also ich habe mich halt nur immer gewundert, wenn andere Leute so schnell erfolgreich waren und ich so, ich mache doch so viel und alle Leute sagen, dass ich so auffalle. Mhm. Wo ist denn jetzt die Kohle? Mhm. Ja. Und andere, ich habe halt dann eben nur gesehen, wo ich sage, Mensch, die macht das so still und leise. Die macht da kein großes Aufhebens und jetzt ist die ausgebucht und ich nicht. Also da habe ich mit mir gehadert, dass ich gesagt habe, irgendwas passt da nicht, aber dadurch, dass ich jetzt sozusagen für mich den Bogen raus habe, ist alles in Ordnung.
Und wie war das früher, bevor du wusstest, dass du so tausend Talente hast oder dass es einen Namen dafür gibt?
Also ich fand interessant deine Beschreibung, dass diese Menschen abends extrem müde sind und so geht es mir dann auch. Mhm. Also ich bin einfach abends häufig total müde, aber positiv müde. Also deswegen ist es kein, für mich ist es kein Thema, ich nehme das so mit. Das heißt, ich schaue abends kein Fern, sondern ich bin dann auch häufig einfach um 9 im Bett fertig.
Ja, einfach dieses Geschlauchtsein vom Tag, weil man so viele Dinge mit so viel Elan gemacht hat. Ich glaube, das unterscheidet uns auch. Also manche Menschen machen vielleicht genauso viel am Tag, aber mit weniger Elan und weniger Herzblut da drin. Und dann ist die Energie auch nicht so verbraucht. Ja,
Ja, mir ist Lean langweilig.
Das wäre schlimm, oder? Ich glaube, mit Langeweile könntest du nicht umgehen, oder?
Ja, und vor allem in der Schule war mir so unglaublich langweilig. Also ich war sehr gut in der Schule und es war auch easy peasy. Mhm. Es war einfach tödlich. Also dieses Minutenzählen, nee. Ja. Deswegen, ich kann meinen Kindern auch nicht erzählen, so nach dem Motto, du wirst später noch froh sein, wenn du also sehnsuchtsvoll an die Schule zurückdenken, dann denke ich mir, alles Quatsch. Mhm. Werd erwachsen, geh deinen Weg, das wird immer spaßiger.
Ja.
Ja.
Hast du auch vielbegabte Kinder eigentlich, so Generalisten und Tausendsasser?
Ich habe vor allem eine vielbegabte Katze, die gerade durchs Bild läuft. vielbegabte Kinder. Ja, also unsere Tochter ist in einer Leistungs- und Begabtenklasse. Die hat, ich vermute auch, dass sie irgendwie so annähernd fotografisches Gedächtnis hat. Und die, ja, die kann ganz viel. Mhm. Ja. Und der Sohnemann auch, also der weiß das nur ökonomischer einzuteilen. sein Engagement für die Schule. Aber man merkt schon, dass er zum Beispiel künstlerisch sehr begabt ist.
Mhm. Hast du mit deinen Kindern mal über ihre besonderen Begabungen gesprochen oder dass sie möglicherweise Scanner-Persönlichkeiten sind?
Nö, ich habe einfach nur unsere Tochter ermutigt, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und wir haben auch jetzt schon unseren Kindern gesagt, dass wir als Eltern vorhaben, sobald sie aus der Schule raus sind, dass wir sehr wahrscheinlich ortsunabhängig leben werden. Das heißt, nicht so dieses, also dass auch das Elternhaus sich bewegt, auch örtlich. Ja, also auch mein Mann, seine Mutter hat, sobald er Abi gemacht hat, hat sie gesagt, du, ich verkaufe das Haus und ziehe zurück in meine Heimat. Was machst denn du? Und das ist natürlich für viele ist es unvorstellbar, sowas den Kindern zu sagen. Aber für uns ist das, wir leben das, dass wir den Kindern so eine gewisse Flexibilität mitgeben. Und das heißt ja nicht so nach dem Motto, wir kicken dich jetzt raus, sondern dass sie einfach wissen, ja, es ist normal, sich auch mit, da werde ich dann 50 sein, da nochmal ein ganz neues Leben zu beginnen und dass nicht immer alles in Stein gemeißelt ist. Mhm. Meine Mutter hat das auch gemacht und ich weiß noch, also mit 40 hat sie eine komplett neue Ausbildung begonnen und ich erinnere mich noch, wie erleichtert ich damals war, weil mir das gezeigt hat, okay, es ist nicht dieses Alte, so in den 80er Jahren, du machst eine Ausbildung und dann bist du 30 Jahre im Beruf, bis du in die Rente gehst. Und da darf sich dann auch nichts mehr ändern.
Ja.
Und das hat sie mir vorgelebt und das fand ich mega interessant.
Ja, ja, ich glaube, da geht jedem das Herz auf, der jetzt gerade zuhört und selbst so eine Tausendsasser-Seele hat. Ja. Immer wieder was Neues lernen dürfen, vielleicht auch örtlich flexibel sein dürfen. Das alles, dass es nicht so in Stein gemeißelt ist, wofür ich mich mal mit, keine Ahnung, 25 entscheide oder 20.
Ja, und da auch dieses, weißt du, ist mir doch wurscht, was andere Eltern denken. Also ich komme ja aus Bayern. Ich denke, ich bin aber jetzt in Ostdeutschland, wo solche Ideen, glaube ich, auch immer noch von der Gesellschaft flexibler aufgenommen werden. Also ich habe auch mit 10 Monaten sind unsere Kinder in die Kita gegangen und unsere Kinder gehen in den Hort. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in Bayern aufgewachsen bin, da war Hort, war so irgendwie kurz vor Gefängnis.
Ja.
Und jetzt, ich weiß auch noch in sehr konservativen bayerischen Gegenden, also wenn du dein Kind da früher in die Kita gibst, ja, um Gottes Willen. Und das ist zum Glück hier in der Region nicht so. Das ist offener und es tut mir sehr gut.
Hm. Was würdest du den anderen Tausendsassern raten, die jetzt vielleicht beim Berufseinstieg stehen oder ja, Studium abgeschlossen haben oder die ersten Berufsjahre hinter sich haben und jetzt feststellen, ich bin Tausendsasser, Generalist, ich möchte eigentlich nicht mehr so eingeschränkt leben, aber ich weiß nicht, wie ich das verwirklichen soll, die Gesellschaft tickt anders, man erwartet irgendwie, dass ich mich spezialisiere, so in die Richtung.
Die sich nicht entscheiden können, was sie machen sollen?
Nee, nicht so sehr das Entscheiden, sondern die sagen, ich habe das Gefühl, ich muss mich fokussieren und spezialisieren und ich darf gar nicht meine Tausendsasser-Seele ausleben. Ich darf nicht vielen Begabungen nachgehen.
Selbstständig werden. Also ich meine, erst einmal wäre die interessante Frage, warum erlauben Sie dem Umfeld, Ihnen das vorzuschreiben? Also, weil diese Frage würde sich mir nie stellen. Und dann einfach mal, ich würde diesen Personen mitgeben, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ob sie sich das selbst erlauben. Also ich bin ein großer Freund von konsequent nur an sich selbst zu arbeiten. Aber wenn ich was verändern möchte, dann verändere ich mich nur selber, weil das Umfeld kann ich nicht verändern. Und wenn ich in einem Umfeld bin, von dem ich das Gefühl habe, dass es mir etwas vorschreibt, dann ist aus meiner Erfahrung der Schlüssel darin, dass ich mir da eher selber was vorschreibe. Mhm. Und das eben dann, wie soll ich sagen, aufzulösen und mir das, ja, mir selber diese Freiheit zu schenken.
Ja, zu reflektieren, warum ich mich da so einschränke, was mich daran dazu
führt.
Und wen
interessiert es denn, was ich mache? Es gibt so viele Millionen Menschen auf der Welt. Also das, ich sage das jetzt ein bisschen provokativ, aber das ist es doch.
Ja. Stell dir vor, du bist 90 und schaust wohlwollend und klar bei Verstand auf dein Leben zurück. Was würdest du dir sagen?
Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil ich einfach merke, dass ich mich in ständiger Verwandlung befinde. Und vor 5 Jahren hätte ich mir noch nicht träumen lassen oder auch vor 2 Jahren, wo ich jetzt stehe. Deswegen bin ich da vollkommen offen und möchte da auch nicht, also ich würde mal sagen, wenn ich mir wünschen kann, dann würde ich sagen, boah, cool, dass du das alles ausprobiert hast.
Ja. Ja, du scheinst mit deiner Persönlichkeit in deinem Leben auch irgendwie im Reinen zu sein und das zu genießen, diese ständigen Veränderungen vielleicht auch, Entwicklungen, ne?
Genau, genau. Also da dadurch, dass mein Partner da eben auch gerne mitgeht, obwohl er ja jetzt nicht unbedingt, also wenn mein Mann beschließt, dass er irgendetwas verändern möchte in seinem Leben, dann kann da durchaus 2-3 Jahre ins Land gehen, bis er es tatsächlich tut. Ja, also das heißt, von außen hin ist er gar nicht so der Veränderungsbereite, aber er hat keine Angst vor Veränderungen und er geht gerne mit, also wenn ich die Initiatorin bin. Dabei möchte ich auch betonen, dass ich ganz, ganz oft Dinge vergeigt habe. Und ich finde, jetzt vielleicht auch gerade so als dieses, was du sagst, viel talentiert. Ich finde, wenn man sich dabei erwischt, dass man die Dinge nur im Kopf durchdenkt, ich bin ja auditiv, das heißt, ich denke viel nach, dann ist es mir schnell passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte es schon ausprobiert. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel davon gesprochen, dass ich ja einen Podcast machen will. Ja, ich habe aber nie angefangen. Und das ist halt dieser Punkt, sich da selber zu monitoren, fällt mir da ein, als Begriff eben zu sagen, okay, was will ich? Dann nehme ich mir dafür Zeit, schaufel mir dann regelmäßigen Termin dafür frei und dann mache ich es. Und wenn ich merke, es ist Mist, dann habe ich es ausprobiert und lege es ad acta. Aber dieses ständige, eigentlich wollte ich, eigentlich würde ich, das ist Mist.
Also Ziele setzen, die Arbeitspakete strukturieren und überblicken, sich monitoren, sich Hilfe von außen holen. Das ist so das, was du gesagt hast, was dir geholfen hat. Ich glaube, du hattest in unserem Vorgespräch noch ein paar mehr Sachen gesagt, ne?
Ja, also zum Beispiel ganz simpler Tipp. Dadurch, dass wir ja für diesen Kurs, wodurch wir uns kennengelernt haben, ist ja das Thema Blogschreiben ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hatte halt vorher das Thema, dass ich immer ganz motiviert mit Blogs angefangen habe und sie wurden und wurden nicht fertig. Da hat mir eben erstmal dieses Strukturthema geholfen, zu lernen, okay, wie strukturiere ich das? Und dann habe ich in der geschlossenen Facebook-Gruppe, kann man aber auch egal wo machen, zu einer Schreibwerkstatt aufgerufen, dass ich einfach gesagt habe, hey, wer hat Lust, wir treffen uns. Ich habe einen Termin vorgegeben, immer Mittwoch vormittags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und schreiben dort konzentriert. Das heißt, wir treffen uns in einem Zoom-Meeting, lassen die Kamera an, machen den Ton aus. Und auch dieses Meeting habe ich so strukturiert, dass ich gesagt habe, okay, wir können zu Beginn und zu Ende jeweils 20 Minuten quatschen, nach dem Motto, okay, wie geht's dir? Für Frauen ja immer sehr wichtig. Und zum Reinkommen, aber dann nach 20 Minuten ist wirklich intensives Arbeiten. Und da habe ich gemerkt, da schaffe ich wirklich Sachen. Und außerdem gibt mir das für die restliche Woche totale Ruhe, weil ich dann weiß, mein Blogartikel schreiben, das hat einen Platz in der Woche, einen festen Platz. Und dadurch kann ich die restliche Woche total entspannen.
Hm. Also Struktur von außen, sich auch ein bisschen überlisten, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen.
Ja, ja, ja. Definitiv. Das kommt nicht von selbst.
Ja. Jetzt würde ich gerne eine Sache noch fragen, weil du die ganz am Anfang gesagt hast, da möchte ich gerne den Bogen spannen. Du hast gesagt, du bist ein schneller Entscheider, als es darum ging, welches Pferdchen du dir auswählst. Jetzt ist es ja oft so bei Generalisten oder talentierten Tausendsasser, dass sie sich schlecht entscheiden können, weil da so viele Optionen sind. Ist das auch so eine Art Austricksen, dass du gesagt hast, okay, ich kann mich eigentlich gar nicht so wirklich zwischen all den Optionen entscheiden, dann mach's lieber schnell und bring's hinter mich?
Nö, nö. Also ich würde mal sagen, den Tipp habe ich mal jemandem gegeben, also beziehungsweise ich kann das einfach und habe mal meine Methode an jemanden weitergegeben und er hat gesagt, wow, das hat mir total geholfen, also scheint irgendwas dran zu sein, also was mache ich? Wenn ich jetzt richtig schwierige Entscheidungen habe, wie zum Beispiel, soll ich einen Betrieb schließen, ja oder nein? Also ich hatte halt zwei Betriebe und das bedeutet ja echt wahnsinnig viel. Das heißt, die Mitarbeiter werden ihren Job verlieren, ich muss das Ganze abwickeln, das ist riesen viel Arbeit, das macht diese Schlussarbeit macht null Spaß und vielleicht erwartet mich danach auch große finanzielle Unsicherheit. So, in so einem Fall lasse ich alle Gefühle zu und dadurch, dass wir das zu zweit gemacht haben, haben wir dann auch gesagt, okay, die nächsten zwei Wochen lassen wir alle Gefühle zu und erzählen uns nur die Gefühle, aber wir bewerten nicht. Und das ist der wichtige Punkt dabei, auch gerade wenn man wichtige Entscheidungen in der Partnerschaft entscheiden muss oder eben für den Job und so, dann kann man das mit seinem Partner machen oder mit einer Freundin oder mit dem Tagebuch, ist völlig egal. Aber sozusagen jeden Tag schreibt oder erzählt man ungefiltert die Gefühle. Und bei mir geht das dann auf, ab. Den einen Tag sage ich, ja, ich schmeiß alles hin und das nervt mich so. Und das, den nächsten Tag sage ich, ach nee, das ist doch so schön und ich glaube, ich versuche es wieder. Und das mache ich so lange, bis sich quasi dieses Pendel ausgeschwungen hat. Und dieses Gefühl, wann das ist, das kommt von selbst. Also ich würde sagen, also zwei Wochen ist realistisch.
So dass man dann nur noch ein Gefühl hat sozusagen, dass es halt
genau
eben und klar ist, was man sich entscheidet.
Ich glaube, der Punkt ist der, wenn Leute sich schwer entscheiden können bei wichtigen Themen. Ich glaube, der Punkt ist der, dass man sich selber erlauben darf, Gefühle einfach mal zuzulassen und nicht gleich diesen inneren Kritiker davor zu schieben. Das ist auch, denke ich, passend zu dem Thema, dass mir das Umfeld irgendwas vorschreibt. Das passt zusammen. Und ich habe beides nicht, weil ich halt sage, ja, ich entscheide selber. Und für mich ist es völlig okay, den einen Tag das so zu empfinden und den nächsten Tag vollkommen anders. Wie gesagt, erst wenn sich das sozusagen zu einem Bild fügt und da darf man vertrauensvoll sein, das kommt, weil da kommen ja dann Ängste hoch. Ja, und dann darf man sich eben mit diesen Ängsten auseinandersetzen und einfach genau hingucken. Und meine These ist, wenn du das machst, dann merkst du wirklich, worum es dir wirklich geht. Und was ich durch diese Technik, was ich dadurch schaffe, ist, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist die bombenfest.
Also bei sich selber bleiben, bei seinen Gefühlen bleiben, nicht bewerten und auch schauen, dass die Gefühle jetzt nicht, du hast gesagt, das ist ein bisschen wie beim Umfeld, also dass es mir egal ist im Grunde, was das Umfeld darüber denkt in dem Moment.
Ja, also das wäre ja auch schon eine Wertung. Mhm. Also wenn man dann merkt, okay, es scheint mir wichtig zu sein oder ich fühle mich beeinflusst von meinem Umfeld, dann eben hinzuschauen, warum fühle ich mich denn da beeinflusst? Habe ich da Angst, jemandem nicht zu gefallen? Habe ich Angst, abgewiesen zu werden? Habe ich Angst, ausgeschlossen zu werden, nicht geliebt, das ganze Programm? Und also grundsätzlich kann ich da mal echt empfehlen, täglich zu meditieren, auch 5 bis 10 Minuten am Tag, weil das einfach die Wahrnehmung verändert. Also man fängt an, ich nenne das wie so eben in der Wahrnehmung so ein Zwischengeschoss einzubauen, so wie so eine Balustrade, von der man dann, wo man so hochsteigen kann und guckt von oben runter und kann eben dann eine neue Perspektive einnehmen und sagen, was machst du denn da? Und das schaffe ich durch Meditation und das war wirklich nur 10 Minuten täglich, mache ich mit der App Headspace, also Kopfraum sozusagen, wenn damit man weiß, wie man schreibt. Headspace hat mir total geholfen, ist eine super App, super erklärt und 5 bis 10 Minuten am Tag reichen, konsequent.
Und wo baust du es ein am Tag?
Ich habe das tatsächlich, was man ja nicht machen soll, abends vorm Einschlafen gemacht, immer so 10 Minuten, bin dann ganz, ganz häufig dabei eingeschlafen. Ich habe dadurch so tief geschlafen wie noch nie. Das heißt, ich bin dann regelmäßig morgens aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin. Habe also erstmal irgendwie so ein paar Sekunden gebraucht, um mich zu erinnern, dass ich immer noch zu Hause bin und so. Das klingt jetzt erschreckend, aber es ist für mich so ein, es war so ein Anzeichen dafür, dass ich extrem tief geschlafen habe. Und das hat mich auch motiviert, weiterzumachen. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich angefangen habe, Ängste bei mir besser wahrzunehmen. Wenn ich vorher sozusagen mich einfach aufgeregt habe im Betrieb, habe ich plötzlich gemerkt, oh, woher kommt denn diese Wut? Die fühlt sich eigentlich gar nicht an wie eine Wut, sondern fühlt sich an wie eine Angst. Und auch die Entscheidung für eine bestimmte Handlung habe ich gemerkt, oh, die Motivation ist gar nicht irgendwie logisch, sondern weil ich Angst habe vor etwas. Und die Meditation hat mir einfach geholfen, das besser wahrzunehmen. Und erst wenn man etwas wahrnimmt, kann man ja auch damit arbeiten.
Machst du es heute auch noch vor dem Einschlafen oder an einem anderen?
Ja, ich schlafe nur zu schnell ein.
Okay.
Also ich benutze halt keine App mehr. Die App hat mich dann sozusagen immer zurückgeholt, dass ich dann nicht zu schnell wegdrifte. Da muss ich gestehen, bin ich momentan ein bisschen inkonsequent. Aber aktuell liegt halt total mein Fokus auf dem Thema abends dieses Journal schreiben. Das ist mir extrem wichtig und morgens der Sport. Und ich bin da eben auch nicht so, dass ich da ständig sage, oh, jetzt hast du dies nicht, jetzt hast du jenes nicht, sondern ich sage echt morgens, wenn ich da nur aus der Haustür raus bin mit den Joggingschuhen und mich da irgendwie anfange zu bewegen und sei es, dass ich die Strecke nur abgehe, Das ist für mich schon Heldenstatus. Also ich bin da sehr, sehr nett zu mir.
Also nicht die Defizite schauen, was habe ich wieder nicht geschafft oder hingekriegt, sondern das, was man schafft, eben wertschätzen.
Genau. Und da hilft eben auch dieses abendliche Journal, weil das eben total hilft, auf diese positiven Dinge zu gucken. Und das ist übrigens auch, was ich meinen Kindern, also gerade unser Sohn, der war sehr fokussiert auf Themen, die alle nicht gut gelaufen sind. Nachdem das eskaliert ist in einem wunderschönen Familienausflug, wo er am Abend gesagt hat, der Tag war, Verzeihung, scheiße, aus dem simplen Grund, weil er sich nicht schnell genug entscheiden konnte, welches Stück Torte er nehmen soll im Café. Und genau dieses Stück war dann nicht mehr da. Deswegen war der komplette Familienausflug, der wirklich toll war, war für ihn quasi den Bach hinunter. Und dann habe ich intensiv mit ihm darüber gesprochen, über das Thema, wodurch erschaffe ich mir selber einen guten Tag, indem ich den Fokus auf die positiven Dinge lege. Das ist ja auch NLP pur. Viele andere beschäftigen sich ja damit. Und seitdem reden wir jeden Abend und erzählen wir uns gegenseitig 3 Dinge, die uns gut gefallen haben.
Ja, schön.
Ja.
Das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Ich danke dir herzlich, liebe Annik, für das Gespräch und für deine wertvollen Insights und hilfreichen Tipps für alle anderen, die uns zugehört haben.
Ich hoffe es. Also ich freue mich, wenn es jemand geholfen hat. Und ja.
Danke dir, liebe Annik.
Wenn auch du wissen möchtest, ob du ein talentierter Tausendsasser, ob du vielbegabt bist, dann gehe auf meine Website saragierhahn.de und mache dort kostenfrei den Test. Denn es ist so wichtig, dass wir alle unsere Persönlichkeit kennen und unsere Begabungen leben. Es schlummert ein so großes Potenzial in uns allen. Damit noch mehr talentierte Tausendsasser ihr volles Potenzial entfalten können, empfiehl diesen Podcast gerne weiter und hinterlass eine gute Bewertung. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Als Coach für talentierte Tausendsasser helfe ich dir, wenn du glücklicher leben willst. Wenn du Klarheit für deinen nächsten beruflichen Schritt brauchst, wenn du produktiver sein oder zur Ruhe kommen willst. Sprich mich einfach an. Dein Tausendsasser-Coach Sarah Gierhahn.